Herr und Heiland? Oder doch einfach nur ein Kumpel, ein guter Freund? Ist Gott oder Jesus für dich König der Könige oder Notnagel, wenn es mal klemmt? Darüber will ich mit euch nachdenken, die paar Minuten, die wir jetzt gemeinsam haben. Zu Beginn einer Geschichte. Beim winterlichen Eislaufen auf dem Dorfteich geschieht das Unglück. Franz bricht auf dem Eis ein und droht zu ertrinken. Sein Freund Fritz kann ihn mutig und geschickt aus dem Eisloch ziehen und ihm das Leben retten. Der Pfarrer kommt beim Konfirmandenunterricht auf den Vorfall zu sprechen und stellt das beherzte Eingreifen des Freundes als ein leuchtendes Beispiel für die große Liebe zum Nächsten hin, von der auch Jesus gesprochen hat, als er meinte, dass niemand eine größere Liebe habe, als seine Liebe für den Freund einzusetzen. Solche wunderbaren Gedanken haben dich doch sicher geleitet, als du den Franz gerettet hast, fragt der Pfarrer. Und Fritz lässt den Kopf hängen und meint, der Franz hat doch meine Schlittschuhe getragen. So viel zur Nächstenliebe, und manchmal sehen die Dinge anders aus, als sie sind. Der Fritz wollte einfach nur seine Schlittschuhe retten, und wenn der Franz halt noch dran ist, dann muss er den halt auch mitretten. Worum geht es bei Gott? Was sind deine Erwartungen an Gott? Wenn man den Spieß mal umdreht, könnte man fragen, was erwartet Gott von dir und von mir? Und Ralf hat jetzt den Text bereits gelesen, von diesem Doppelgebot. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken, oder andere Übersetzungen sagen, mit all deiner Kraft. Die Frage nach diesem Gebot sollte eine Falle sein oder sollte Jesus in Verlegenheit bringen, was er jetzt dazu sagt. Und nachdem die Antwort gekommen, oder beziehungsweise die Frage, zum einen eine Falle, aber auf der anderen Seite verstehe ich die Frage, auch die Juden hatten 613 Gebote. Und dass jetzt einer kommt und sagt, 613 Gebote kann ich mir nicht merken. Welches ist jetzt das Wichtigste oder worauf kommt es wirklich an? Was ist das Erste? Natürlich sind die anderen auch wichtig, aber gibt es eins, wo man so sagen könnte, wenn ich das tue, dann bin ich schon auf einem guten Weg. Und Jesus hat tatsächlich eine Lösung und sagt, ihr braucht keine 613 Gebote, ihr braucht nur zwei. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sagt, wenn ihr die zwei Gebote haltet, dann werdet ihr automatisch die anderen 611 auch einhalten. Dann werdet ihr alles einhalten, was es einzuhalten gibt. Also du sollst den Herrn lieben, den Herrn deinen Gott lieben, ganzen Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieser Dreiklang von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft, passt eigentlich zum biblischen Menschenbild, das wir zum Beispiel in Genesis 2, Vers 7 finden. Dort steht, da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies ihm in seine Nase den Lebensatem ein. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen, und man könnte hier auch übersetzen, zu einer lebendigen Seele. Gott hat dem Menschen seinen Lebensatem eingehaucht. Und das ist der Unterschied zu den Tieren. Tiere sind auch Lebewesen. Aber da ist immer so die Diskussion, jemand hat mal gesagt, sind Tiere nicht die besseren Menschen? Tiere sind gar keine Menschen. Und der große Unterschied vor Gott ist, Tiere sind einfach Lebewesen, die er geschaffen hat. Und der Mensch hat den Atem Gottes in sich. Der Mensch ist Krone der Schöpfung. Und der Mensch, wie das in Genesis steht, wurde eine lebendige Seele, das ist deshalb wichtig. Die Griechen, die haben ja gedacht, Körper und Seele und Geist, das kann man alles trennen. Das sind drei verschiedene Sachen, die miteinander nicht so viel zu tun haben. Und deshalb haben sie auch gesagt, Sexuelle Unmoral ist doch egal, der Körper kommt eh nicht in den Himmel, nur die Seele. Also man muss dafür sorgen, dass die Seele sauber ist und die Seele gepflegt ist, weil die kommt in den Himmel. Aber vom hebräischen Denken her ist klar, dass der Mensch eine Einheit ist, dass Körper, Seele und Geist nicht zu trennen sind. Und dass diese Einheit eben nicht zu trennen ist und dass wir als ganzes Wesen in den Himmel kommen, nicht so eine körperlose Seele, die im Himmel dann rumschwebt, sondern wir werden einen Auferstehungskörper haben. Und wieso steht es da, Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all deiner Kraft zu lieben? Das heißt, eigentlich mit jeder Faser deines Körpers, mit jeder Faser deines Seins sollst du Gott lieben. Komplett, ganz, mit allem, was du hast. Ich habe dann überlegt, okay, das ist seine Gott lieben zu wollen oder zu müssen, zu sollen. Ich finde es nicht ein Müssen, sondern ein Dürfen, weil es ein Privileg ist, Gott zu lieben. Aber was haben wir für ein Bild von Gott? Welchen Gott lieben wir denn? Ist Gott so ein Kopfnicker-Gott, also den Gott, den wir lieben? Sprich, der sagt immer Ja zu allem, egal was ich frage, der ist immer einverstanden. Auch wenn ich irgendwelchen Schwachsinn vorhabe, dann ist er immer noch einverstanden, weil es ist ja der liebe Gott, der alles gut heißt. Oder ist es der Lückenbüßer Gott? Von den Wissenschaftlern hört man ja oft, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehört habt, die sagen manchmal, Gott war früher da, um das zu erklären, was die Wissenschaft nicht, was der Mensch nicht weiß. Der Mensch konnte damals nicht ins Weltall schauen mit irgendwelchen Teleskopen. Man hat gedacht, die Erde ist eine Scheibe und dann fährst du runter. Und andere Sachen haben einfach gesagt, ja, da gibt es einen Gott, der hat das irgendwie alles in der Hand. Heute brauchen wir den nicht mehr, weil die Wissenschaft weiß jetzt, wie die Erde funktioniert und so weiter. Ein Arzt hat mal zu mir gesagt, in Afrika oder in den anderen armen Ländern dieser Welt, da brauchen wir Heilungswunder. In Europa haben wir die Medizin. Die Medizin kann aber nicht alles heilen, da bin ich das beste Beispiel dafür. Oder vielleicht ist die Medizin manchmal auch Teil des Wunders. Aber auch wir brauchen Heilungswunder und können eben nicht alles erklären, was die Wissenschaft weiß vieles, aber nicht alles. Oder Lückenbüßer könnte auch so gemeint sein, Gott brauchen wir nicht so lange, als es gut läuft. Und sobald irgendwo ein Problem auftaucht, wenn irgendwas eben nicht mehr so funktioniert, dann kann Gott ja in die Lücke springen, dann ist er dann wieder gut und recht. Oder haben wir so einen Automatengott, wo ich die Gebetsanliege wie eine Münze oben einwerfe und unten kommt die Gebetserhörung raus, wie eine Ware, die ich bezahlen kann. Und da lächelt man jetzt vielleicht über den Vergleich mit dem Automaten. Aber wenn ich ehrlich bin, sind manche Gebete von mir so Automatengebete, bis ich es merke, was betest du da eigentlich? So auf mich bezogen und Gott, mach bitte das, damit das. So Automaten-Gott. Oder ist Gott der Retter, der vergebende Gott, der durch seinen Sohn Jesus Christus alles gemacht hat am Kreuz, wir feiern bald Ostern, Karfreitag und Ostern, der Rettung gebracht hat? Oder ist Gott König der Könige, der auf dem Thron sitzt, nicht nur im Himmel, sondern auf meinem Thron des Lebens? Darf er in meinem Leben das Zentrum sein und dort auch befehlen, der Chef sein? Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Gott ist würdig, Lobpreis zu empfangen. Ehre und so weiter. Welches Gottesbild passt zu dir? Oder welches Bild hast du von Gott? So der Kumpel Gott, der nickt. Ich weiß, es ist überzogen formuliert. Oder der König der Könige. Der Automatengott oder der Schöpfer der Schöpfer. Der Schöpfung aller Schöpfung und Herr aller Herren. Wir sind herausgefordert, an diesen Bild, an diesen Gott zu glauben, der in der Bibel angekündigt und beschrieben wird. Und nicht irgendeinem Gott, der wir uns so zurecht machen. Unsere Liebe soll leidenschaftlich sein und keine Pflichtübung. Unsere Dienste, die wir tun, natürlich ist es manchmal anstrengend und manchmal ist alles zu viel, wenn man zu viele Termine hat, aber grundsätzlich ist es eine Ehre für ihn. Ich finde es eine Ehre, dass ich heute predigen darf, dass ich Mitarbeiter von diesem heiligen Gott sein darf, dass ich mich von ihm gebrauchen lassen darf. Und ich glaube, es ist deshalb so wichtig, das über das Gottesbild nachzudenken im Vergleich oder in Verbindung mit diesem Doppelgebot, weil ich mit einem Gott, der so Freund, Kumpel ist, gehe ich anders um als mit einem Gott, der heilig ist, der König der Könige ist. Und meine Liebe wird ganz anders sein zu einem Kumpel, wie zu Gott, der Schöpfer der Schöpfung, aller Schöpfung ist. Diesen Gott, diesen heiligen Gott, diesen großen Gott, sind wir herausgefordert, nicht Angst von ihm zu haben, sondern ihn zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit allen Gedanken und mit aller Kraft. Manchmal, wenn man schon länger mit Gott unterwegs ist, alle Dinge, die wir schon länger tun, ist man so ein bisschen in Gefahr, sie einfach zu tun, weil man sie halt tut. In der Gemeinde in Ephesus war das offensichtlich auch ähnlich. In der Offenbarung steht, in den Sendschreiben, dass sie ihre Leidenschaft verloren haben. Ich werfe euch aber vor, dass ihr die erste Liebe verlassen habt, steht dort. Ich glaube, dass in Ephesus nicht das Problem war, dass sie nicht mehr an Gott geglaubt haben, aber es ist alles so lauwarm geworden. Sie haben nicht mehr diese erste Liebe gehabt, nicht mehr diese brennende Liebe für Gott. Und deshalb glaube ich, dass es so wichtig ist, immer wieder sich das ins Bewusstsein zu rufen. Immer wieder zu hinterfragen, welche Liebe habe ich denn für Gott und was für einen Gott habe ich vor mir. Ist das, was ich tue, nur Erfüllung von christlichen Pflichten und Riten? Oder ist es angetrieben durch meine Liebe, die ich im Herzen habe? Das zweite Gebot, sagt Jesus, ist ebenso wichtig, aber das erste, Gott lieben, ist immer das oberste, aber gleich wichtig ist, den Menschen zu lieben, den Nächsten zu lieben. Und der Maßstab, den Nächsten zu lieben, wie wir den Nächsten lieben sollen, ist die Liebe zu uns selber. Und Jesus, wenn er das sagt, geht davon aus, dass ich mich mag, dass ich mich um mich kümmere und dass ich nicht sage, ja, ich bin da sowieso nichts wert. Weil ich das über mich denke, dann weiß ich nicht, wie ich über den anderen denken kann. Oder ich bin nicht so schön, ich bin nicht so wertvoll. Das sind nicht die Gedanken, die Gott gibt und die er voraussetzt für die Liebe zum Nächsten. Im 1. Johannes 4, ich habe hier auch noch welches. Danke trotzdem. Im 1. Johannes 4, Kapitel 4, 20, schreibt Johannes, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Der, wenn seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Und die Schwester gehört auch dazu. Ja, nicht, dass die Frauen jetzt denken, es geht sie nichts an. Also sie sind nicht gemeint. Ja, wo sonst soll sich die Liebe Gottes zeigen? Ich kann viel sagen, wenn der Tag lang ist, und sagen, dass ich Gott liebe. Aber wo zeigt sich die Liebe? Die zeigt sich im Umgang mit meinen Mitmenschen. Es zeigt sich darin, wie ich mit meinem Nächsten umgehe, wie ich ihn behandle. Und die Liebe zu Gott, die wird sich immer auswirken in der Liebe zu den Menschen. Und so kann ich nicht das Bekenntnis zu Gott ist nur eine leere Hülle, wenn ich die Menschen nicht liebe. Natürlich kommen wir nicht mit allen gleich klar, aber je mehr wir Gott lieben, je mehr werden wir alle Menschen lieben können. Eigentlich wollte ich ein Rad mitbringen und ich habe es zu Hause vergessen, darum habe ich jetzt kein Rad, aber ihr könnt euch ein Fahrradrad vorstellen. Ihr habt sicher schon alle mal eins gesehen, glaube ich. Wenn wir jetzt beim Fahrradrad davon ausgehen, dass die Nabe, also die Mitte, das ist Gott oder Jesus. Und wir Menschen, wir sind auf den Speichen ganz außen bei der Felge und die Felgen sind ja so ein bisschen auseinander. Und was passiert jetzt, die Felgen gehen ja so nachher zur Mitte, was passiert jetzt, wenn wir auf dieser Speiche näher zu Gott kommen? Dann kommen auch wir Menschen immer näher zusammen. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir Gott näher kommen, wenn wir ihn besser kennenlernen, mit ihm in Beziehung sind, die Beziehung zu ihm pflegen, kommen wir näher zu ihm und automatisch auch näher zueinander. Und oben bei der Nabe wird es ganz kuschelig, da sind die dann alle beieinander. Aber keine Angst, keine Platzangst oder so. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Liebe Gottes nicht einfach, die Liebe, die in unserem Herzen wächst, die muss sich zeigen. Die kann nicht irgendwo da drin bleiben. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er identifiziert sich so stark mit uns Menschen, dass er sagt, Matthäus 25, 40, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also wenn du jemandem einen lieben Brief schreibst und ihm damit was Gutes tust, dann ist es wie wenn du das Jesus getan hättest. Wenn du deinem Nachbar hilfst, weil der gerade Hilfe braucht, dann ist es wie wenn du das für Jesus getan hättest oder tust. Wenn du deinem Ehepartner, deinem Freund was Gutes tust, ist wie wenn du das Jesus tust. Und jetzt können wir uns noch umdrehen, das was wir nicht tun, das tun wir auch Jesus nicht. Aber das kann man alles nachlesen, Matthäus 25, es wird jetzt zu weit führen, da noch mehr drauf einzugehen. Also diese Liebe Gottes zu den Menschen oder unsere Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen, das ist eine Einheit, die ist zusammen verschmolzen. Ihr kennt vielleicht, oder ich gehe davon aus, dass die meisten die Geschichte kennen vom barmherzigen Samariter. Er ist uns ein perfektes Beispiel, was Nächstenliebe heißt. Die zwei vor ihm, die bei dem verletzten, halbtoten Mann vorbeigegangen sind, Tempeldiener, die wollten sich nicht die Hände schmutzig machen. Ja, der ist sicher selber schuld, dass er da liegt. Und der Samariter hat es nicht getan, er hat nicht gesagt, das ist ein Feind von mir. Also Juden und Samariter waren ja verfeindet, die konnten sich nicht leiden. Und trotzdem geht er hin und hilft diesem Verletzten und zeigt so, was Nächstenliebe ist. Ohne Bedingungen, ohne Grenzen. Paulus hat in seinen Briefen ganz viel darüber geschrieben, wie das aussehen kann, den Nächsten zu lieben. Er sagt zum Beispiel, wir sollen uns gegenseitig achten. Wir sollen uns nicht schuldig bleiben außer der Liebe. Wir sollen nicht nachtragend sein, einander vergeben. Und wir sollen vergeben, weil der Herr uns vergibt. Zurechtweisen kann auch dazugehören. Zu sich lieben, dass man den anderen nicht einfach ins Messer laufen lässt. Ermahnen, dient einander und da sind noch ganz viele andere Bibelstellen, wo Paulus einfach was dazu sagt, wie es konkret aussehen kann, den Nächsten zu lieben. Und da sieht man, Nächstenliebe ist ganz vielseitig. Es ist nicht einfach nur nett zueinander sein und beim Begrüßen ein bisschen lächeln, sondern Liebe wird auch konkret, wenn wir miteinander, indem wir miteinander gut umgehen. Ralf hat schon vorhin gesagt, die Bibelstelle ist Doppelgebot der Liebe. Aber eigentlich müsste es Dreifachgebot heißen, finde ich jetzt. Weil es die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu uns selbst. Und da habe ich jetzt vorhin schon angeschnitten, habe schon ein paar Sachen gesagt zu der Liebe zu uns selbst. Aber ich möchte trotzdem nochmal ein paar Sachen dazu sagen. Wir können den Nächsten nicht wirklich lieben, wenn wir uns selbst nicht lieben. Und Jesus sagt, wir sollen einander höher achten als uns selbst, aber nicht weniger lieben. Wir sollen demütig sein und uns gegenseitig unterordnen, aber nicht irgendwo in falsche Demut verfallen. Wir sollen den Nächsten, die goldene Regel, wir sollen den Nächsten so behandeln, wie wir gern behandelt werden wollen. Wir sollen den Nächsten das tun, was wir gern wollen, das uns getan wird. Und die Umkehr, der Umkehrschluss, das, was wir nicht wollen, sollen wir auch dem anderen nicht antun. Jesus hat gezeigt, wie groß seine Liebe ist. Er war bereit, am Kreuz zu sterben, das Leben hinzugeben, für dich und für mich. So groß war seine Liebe. Und Jesus ist unser Vorbild. Da können wir, glaube ich, alle noch ein bisschen wachsen in der Liebe zu unserem Nächsten. Aber wir müssen es nicht aus uns heraus tun, selber tun, sondern wir dürfen uns diese Liebe von Gott schenken lassen. Er wird uns mit Liebe erfüllen. Und dementsprechend, und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, wo viele von uns, und da gehöre ich auch dazu, oft zu selten drauf schauen, wenn wir uns lieben, dann müssen wir uns auch Verantwortung für uns selbst übernehmen. Wir müssen uns um uns selber kümmern. Gestern habe ich eine Mutter von einem Schulkollegen von Elias getroffen, oder Elias war dort, ich habe ihn abgeholt. Und dann sagt die Mutter so, so viel Arbeit, ich hätte noch das tun sollen und ich habe eigentlich heute Morgen gedacht, das schaffe ich bis heute Abend. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich setze mich jetzt einfach mal hin und genieße es ein bisschen und ich tue mir was Gutes. Und ich habe nur so gedacht, ich war ja am Predigt vorbereiten oder die Predigt war schon geschrieben, habe gedacht, genau, die Frau hat es begriffen, dass man sich auch mal was Gutes tun muss, sich um sich selber kümmern muss. So haben wir dieses, ich nenne es jetzt mal Dreifachgebot, Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft, also mit jeder Faser unseres Lebens, unseres Daseins, unseren Nächsten wie uns selbst. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns vorgemacht hast, was es heißt, zu lieben. Dass du uns vorgemacht hast oder gezeigt hast, dass du bereit bist, alles zu geben, ans Äußerste zu gehen für uns Menschen. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder auffüllst, dass du unsere Herzen auffüllst mit deiner Liebe für unsere Mitmenschen, für uns selbst, dass wir uns selbst achten und annehmen können und dass wir deine Liebe immer wieder weitergeben können. Danke, dass du ein großer Gott bist und dennoch so sehr an uns interessiert bist und an uns, dass du uns liebst. Danke, dass du uns ausgesucht hast und dass wir zu dir gehören dürfen. Amen.